What's Next Agencies? Der Podcast zur Zukunft der Agenturen mit Kim Alexandra Notz.
Lieber Kai, herzlich willkommen bei What's Next Agencies. Ich freue mich, dass wir zum Abschluss dieser irren Demexco Challenge, bei der ich in den letzten zwei Tagen mit wirklich wunderbaren, total inspirierenden Menschen 15 Podcasts in einem Podcast-Van aufgenommen habe, dass du jetzt der Schlusspunkt bist. Ich habe noch Stimme und vor allem habe ich total Lust auf das gemeinsame Gespräch. Toll, dass du auch bereit warst, dieses Abenteuer einzugehen.
Ja, sehr gerne und vielen Dank für die Einladung. Wir haben schon gesagt, letztes Jahr um die Zeit hatte ich keine Stimme mehr und ich musste mein Panel sogar absagen. Von daher habe ich mich gestern wirklich geschont, damit ich das auch wirklich noch der Abschluss sein darf.
Das ist super. Wir haben, du bist ja auf unterschiedlichen Panels gewesen, heute zuletzt nochmal eins zum Thema AI, Ecosystems und so weiter. Jetzt hätten wir es uns ja einfach machen können und einfach sagen, lass uns von Anfang an über AI sprechen, über Ökosysteme, wie das alles sozusagen das Marketing verändert. Vielleicht streifen wir das auf jeden Fall noch, passt ja schon auch ein bisschen zu deinem Themenbereich. Aber es soll in erster Linie um das Thema Growth gehen, um das Thema Eigenmarketing von Agenturen. Und ganz spannend finde ich da an der Stelle auch deinen ganz persönlichen Weg, den du in unserer wunderbaren Branche gegangen bist. Und zwar bist du, da haben wir uns, glaube ich, auch kennengelernt, warst du bei der Digitalagentur Fork, also die Digitalagentur von Fischer Appelt. Genau. Damals einerseits das Beratungsgeschäft verantwortet, aber eben auch damals schon das ganze Thema New Business, Eigenmarketing mitsupportet und verantwortet. Und dann hast du einen Move gemacht von der 90-Mann-und-Frau-Digitalagentur zu Valtech, einem echten, wie der Name schon sagt, irgendwie Tech-Unternehmen, das eine halbe Milliarde mal eben so umsetzt, also wirklich ein Mittelständler ist, kann man schon so sagen. Die, ich weiß gar nicht, in Deutschland 250 Leute ungefähr haben, aber weltweit, sag nochmal.
6.000, mittlerweile 8.000, zu dem Zeitpunkt, wo ich da war, 6.000. Also
okay, irrer Schritt. Und
ordentliche Größe.
Das Witzige ist, du warst da dann auch wieder für das Thema Growth und vor allem für das Thema Marketing zuständig, weil, ich sag mal, ein Dienstleister einer solchen Größe kann sich eben auch eine eigene Unit von mal eben 80 Leuten leisten, die nur damit beschäftigt sind, Eigenmarketing zu betreiben. Die hast du geleitet und dann bist du jetzt vor einem halben Jahr zu Syzygy gewechselt. Überraschung, auch wieder für das Thema Growth, Business Development, Eigenmarketing. Und deswegen finde ich das total spannend und habe gedacht, es lohnt sich, all diese Learnings auch aus deiner ganz persönlichen Reise mal in so einem Podcast in der nächsten halben Stunde zu beleuchten, weil sicher kann man nicht immer alles für alle Agenturen anwenden und jeder muss da seinen eigenen Weg finden, aber ich finde es immer total interessant, deswegen auch so im Sinne von Growth Tactics. Wie machen es andere? Was hast du vielleicht auch gerade bei Valtech gelernt, was ja nun wirklich eine ganz andere Dimension hat, eine andere Möglichkeit, vielleicht auch eine andere Kultur, aber was kann man da sozusagen, was kann man da lernen? Lass uns doch gerne auch bei der Station, wenn du Lust hast, anfangen.
Ja, gerne.
Und einfach mal so, wie ist das Selbstverständnis, wie wart ihr da aufgestellt, damit vielleicht mal starten?
Also ich fange vielleicht einen Schritt vorher an, der Wechsel von Fork zu Valtech war tatsächlich dahingehend motiviert, dass ich mir den ganzen Tech-Zirkus mal ein bisschen skalierter angucken wollte. Hatte immer so die Ambition, ein bisschen größere Tech-Projekte zu machen, ein bisschen mehr enterprisig, sage ich jetzt mal, zu werden. Und das war einfach ein sehr, sehr praktischer Wechsel dorthin, weil man da einfach sehr viel davon schon vorgefunden hat. Gleichzeitig war es dann doch sehr hands-on, weil es der Standort nicht gab. Den durfte ich eröffnen mit einem ganz kleinen Team. Das heißt, so ein Startup in so einem ganz großen Tech-Kontext. Kurz zur Richtigstellung, ich habe diese 80 Leute nicht geführt. Ich war Teil dieses Teams. Das war aber total spannend, weil sich über das erste Jahr hinaus dann dieser Wechsel in das Marketing bei mir vollzogen hat. Obwohl ich vorher, wie du gesagt hast, eigentlich immer eher aus dem klassischen Agenturmanagement, Business Development etc. kam und mir gedacht habe, ich will jetzt nur Marketing machen. Dann habe ich mir aber so das Gesamtsetup bei Valtech angeguckt und mit den Leuten gesprochen dort. Und wie du gesagt hast, das ist einfach ein sehr skaliertes Team gewesen mit einem sehr ordentlichen Martech-Stack auch und all das, was man sonst immer so seinen Kunden empfiehlt und sagt, das müsst ihr so und so und so machen, aber als kleinere Agentur ja nie selbst in der Skalierung auch vorgefunden hat, um das mal selbst an sich selbst auszuprobieren, dachte ich mir, okay, dann gucke ich mir das jetzt mal an und arbeite mal in diesem Konstrukt und das war total interessant zu sehen, wie auf der einen Seite professionell so ein Setup ja auch aussehen kann und vor allem dann, wie du gerade schon gesagt hast, mit welchen Growth Tactics da gearbeitet wurde und je technologienah so eine Agentur ist, und das habe ich dann ja auch bei den Konkurrenten, mit denen man da dann auch zu tun hatte, gesehen, dass da gerade der Anteil Sales natürlich extrem hoch ist. Im Verhältnis zu den Softwareanbietern, mit denen man Partner hat, immer noch sehr gering. Also da kommt, wenn man mit den großen Tech-Playern so, also man kennt sie ja, so ein Adobe oder auch Optimizely, Sitecore, wie sie nicht alle heißen, die sind natürlich vom Vertrieblerischen her ganz anders aufgestellt, weil die ja ein Produkt verkaufen. Und Agenturen verkaufen erstmal in der Regel kein Produkt, sondern eine Dienstleistung. Und das aber zu alignen, war total spannend zu sehen, sowohl auf einer Marketing-Ebene als auch auf einer Sales-Ebene. Und die Professionalisierung da war natürlich extrem hoch. Und durch die Skalierung der grundsätzlichen Größe des Teams konnte man natürlich auch eine ganze Menge da tun. Und das ist von grundsätzlichen Entwicklungen, von die üblichen Sachen, die man so kennt, White Papers und so weiter, was jetzt auch eigentlich ja nichts Neues mehr ist, was man so tut. Aber da waren auch eine ganze Menge interessante Aspekte dabei, die gerade kleinere Agenturen in der Regel gar nicht tun, weil sie es, glaube ich, einfach noch nie gelernt haben, dass man das auch so machen kann. Das fand ich total überraschend, dass da so ein paar Aspekte dabei waren, die, und auch wenn Syzygy vergleichsweise groß ist mit jetzt 600 plus minus, ist das natürlich trotzdem eine andere Größe auch andere Budgets, mit denen man dann intern arbeitet, was Marketing und Sales anbelangt, und da dann im Endeffekt so ein Stück weit zu adaptieren, was ist in so einem großen, skalierten Setup möglich und wie kriegt man das aber so runtergebrochen, sowohl kulturell als auch von den Way of Workings, dass es halt trotzdem dann passt und dass man dann nicht mit dem gleichen Jahresbudget arbeitet, ist logisch, wenn ein Laden 10-mal so groß ist, sondern dann das halt zu adaptieren, ist jetzt so ein Stück weit mit meiner Aufgabe und mit ganz vielen tollen Kollegen und Kolleginnen da dran zu arbeiten. Da ist auch viel da, aber ich habe ja schon gemerkt, da sind so ein paar Sachen, die auch noch nicht da sind.
Ja, aber es ist doch gut, bleibt genug zu tun. Mit Blick auf Valtech nochmal, ja. Und ja auch, du hast es gesagt, ne, in TechDeck, viele Dinge, die man sonst immer seinen eigenen Kunden, zu denen man zurät, sind da eben auch gelebte Praxis. Wie haben die wie war letztlich eine Business Development Strategie oder auch eine Marketing Strategie an der Stelle? Also in, ich sag mal, welche einzelnen vielleicht auch Handlungsfelder oder auch Bereiche innerhalb des Marketing gab es? Magst du mal so einen kleinen Überblick geben?
Ja. Also am Ende so, wie man es in der klassischen Lehre halt auch fortführt. Es gibt den Marketing-Mix, das ist natürlich ein sehr starker PR-Aspekt gewesen. Also wirklich Fachexpertise sehr gezielt in der PR zu platzieren. Da ging es nicht so sehr um die üblichen Branchenblätter, die wir so kennen, sondern natürlich eher in den Branchen, in denen man aktiv ist und da natürlich auch eine tiefe technologische Expertise vorzeigen kann. Also keine Ahnung, im Bereich Manufacturing dann wirkliche Fachmagazine, die wir einfach nicht kennen, da halt reinzukommen mit Fachbeiträgen, die für die Branche relevant sind. Natürlich mit Cases, die man in der Branche macht. Also PR hieß an der Stelle deutlich weniger, man muss jetzt in der Agenturwelt stattfinden, sondern das war gar nicht so wichtig, sondern es war viel wichtiger, bei den entsprechenden potenziellen Industrien stattzufinden, sei es Healthcare, sei es Manufacturing, Automotive, wie auch immer, so als Einspiel. Und das hat sich eigentlich so durchdekliniert, dass man wirklich pro Industrie das adaptiert hat. Wie gesagt, was ist unsere Story da, was haben wir für Cases, was ist unser PR-Plan? Alles keine Rocket Science, ehrlicherweise, aber das mal aus der Agentursicht zu reflektieren und sagen, das könnte man natürlich selbst genauso machen, mal Kampagnen fahren als Agentur, die getargetet sind auf eine bestimmte Zielindustrie. Nicht nur, weil ich da jetzt mal einen Social Post zu mache, weil wir gerade einen Case gewonnen haben, sondern gezielt eine Targeting-Kampagne zu fahren, die nur darauf abzielt, Leads zu generieren aus diesem Segment in der Zielgruppe IT jetzt als Beispiel, sehr stark natürlich IT-bezogen gewesen. Also eigentlich relativ banale Sachen, aber und auch mit überschaubarem Mediavolumen umsetzbar, wo ich sage, das kann auch eine kleinere Agentur mal fahren, einfach testweise. 200-300 Euro Media bei LinkedIn mal reingeworfen. Mal gucken, was passiert. Und klar, daraus zu lernen natürlich. Und das aber halt in einem gesamteingebetteten Kontext mit einem großen Partner-Setup, wo man weiß, man kriegt mit dem einen Tech-Player, kriegt man folgende Themen abgedeckt und man ist in den Industrien unterwegs, damit natürlich auch ein Shared Budget da entsteht, gemeinsame Marketingpläne, wo man dann auch nicht komplett alleine darauf angewiesen ist, das Budget zu stemmen, sondern das dann auch zusammen macht in einer Partnerschaft. Und
Habt ihr da mit PR-Agenturen zusammengearbeitet, wenn es um die Frage ging, wie kommen wir eigentlich in die Fachmagazine der jeweiligen Branchen?
Genau, also da hatten wir tatsächlich eine dezidierte PR-Agentur, die aus dem Tech-Bereich kam, die global für uns zuständig war und zum Glück für mich auch in Deutschland ansässig ist und für uns tatsächlich da Medienarbeit geleistet hat in diesen Fachmedien, auch in den Agenturmedien, aber auch sehr spezifisch in den Fachmedien von den verschiedenen Industrien.
Und war das schwierig, da reinzukommen?
Nee, ich würde gar nicht so sagen, es war schwierig. Es war eher schwierig, den richtigen Content zu kriegen. Wie das immer so ist, und das wirst du auch kennen, die Billability intern und die ExpertInnen zu kriegen, die dann auch wirklich den Content beisteuern, die vielleicht auch ihr Gesicht dahin halten wollen. Das finde ich nach wie vor ein größeres Thema. Das ist, glaube ich, also ist meine Wahrnehmung in der eher Werbung, werblichen Industrie, Werbeagenturen, Kommunikationsagenturen ist es einfacher, weil da die Menschen, glaube ich, noch ein bisschen mehr daran gewöhnt, Exposure zu wollen, sage ich jetzt mal. Je digitaler, je techier es wird, umso schwieriger wurde das, Leute zu finden. Und auch da, irgendjemand muss es tun, also habe ich es dann irgendwie getan, weil irgendjemand muss es halt tun. Und das hat aber wirklich sehr gut funktioniert. Nicht, weil ich es war, aber weil die Themen, die man dann trotzdem gefunden hat, einfach sehr gut resoniert haben in den jeweiligen Fachmedien. Und klar, KI war letztes Jahr all over the place. Das heißt, einfach ein Thema, was aus der Industrie kommt, was AI irgendwo mit drin hat, easy Placement in Fachmagazinen. Das hat wirklich hervorragend funktioniert. Hat so von uns sonst keiner mitgekriegt, logischerweise, aber halt an der jeweiligen Zielgruppe Targeting soll ja genau das machen am Ende.
Und ich finde es ja auch einen schlauen Move, ne? Einfach zu sagen, das eine ganz konkrete Learning ist, ein bisschen raus aus der eigenen Bubble zu kommen und in die letztlich irgendwie Branchenmagazine, in die Communities unserer Kunden auch zu kommen mit den jeweiligen Themen und dann auch mit den Cases parat zu sein. Du hast eben noch ein anderes Wording benutzt, und zwar das Thema White Paper. Mhm. Also wirklich auch das, was es an Wissen und an Expertise gibt in, jetzt sagen wir mal Agentur, weil das ist ja der Agentur-Podcast, letztlich auch über White Paper zu vermitteln und darüber auch Thought Leadership zu unterschiedlichen Themen einzunehmen. Wie habt ihr das orchestriert? Jetzt wirst du wahrscheinlich sagen, so wie wir es unseren Kunden empfehlen, es gab eine Content-Strategie, es gibt Themenbereiche und so weiter. Aber habt ihr dann gesagt, das sind die und die Themenfelder, weil wir dazu eben auch bewiesenermaßen Expertise, Cases und Ähnliches haben? Erzähl mal ein bisschen darüber.
Ja. Im Endeffekt genauso, wie du es gesagt hast, natürlich aus den entsprechenden Cases, was man am Markt gerade an Entwicklungen sieht, was sind die gehypten Themen, das aber natürlich angefüttert mit entsprechender Expertise und ein bisschen Umfang, der da auch dann mit dahinter steckt. Also ein White Paper von zwei Seiten, schwierig, es muss halt schon eine Tiefe haben. Das war ganz interessant, weil im Abgleich mit den Kollegen aus US oder UK, da waren dann auch gerne mal Content-Pieces dabei, die aus der deutschen Perspektive, sage ich jetzt mal, sehr High-Level waren. Die lasen sich auf Englisch total toll, aber sobald man die ins Deutsche übersetzt hat, waren die dann doch sehr, sehr oberflächlich. Und das war gerne auch mal so ein Kommunikations- Punkt zwischen den verschiedenen Ländern, sage ich jetzt einfach mal. Da müssen wir ein bisschen mehr Fleisch dran haben, das können wir so nicht nehmen.
Der Substanz der Deutschen. Ja.
Genau, wir hatten gleichzeitig parallel aus Deutschland heraus ein Thought Leadership Piece gemacht, was quasi ein Crossover war von Design Thinking als Methode gepaart mit Data-Driven Marketing. Und das war... Ich weiß gar nicht. Es war noch nicht mal ein White Paper. Es war, glaube ich, ein Artikel, den wir irgendwo in der Fachmagazin platzieren wollten. Der hatte sowas wie 8, 9, 10 Seiten. Und die Kollegen aus UK haben gesagt, seid ihr verrückt? Das ist ja, das liest doch keiner.
Ja, soll das eigentlich
so, doch, das ist, finde ich, für Deutschland ist das durchaus notwendig, weil damit beweist man die Expertise. Und selbst wenn die Leute nur 3/4 lesen oder 1/3, man zeigt, dass man es verstanden hat, dass man eine wirkliche Expertise da drin hat und nicht nur, weil man jetzt PR machen will.
Hätte ich aber auch das Gefühl, also wenn ich jetzt ein White Paper runterlade, wäre ich enttäuscht, wenn das nur aus 2 Seiten besteht.
Und die Hälfte davon Marketing, Eigenmarketing ist und nicht
genau.
Ernsthafter Content.
Ja, absolut. Was macht denn ein gutes White Paper aus? Weil ich bin wirklich selbst auch davon überzeugt, dass White Paper auch für unsere Kunden, aber eben auch für uns selber ein wirklich guter Ansatz ist, weil es eigentlich so super kompakt und substanziell einen guten Einblick letztlich auch in Denkweise, in Haltung, in Expertise und all das geben kann.
Also ich glaube, es muss halt wirklich einfach ein Thema abbilden, was erklärungsbedürftig ist, zum einen. sei es jetzt, also ein Thema, wo wir jetzt gerade dran arbeiten, ist Designsysteme. Designsysteme hat man alle schon mal irgendwie gehört. Das ist jetzt auch nicht der heißeste Scheiß. Aber wie wird es denn wirklich gemacht? Und ein Designsystem kann so aussehen, so aussehen, so aussehen. Das einfach ein bisschen in den Kontext einbetten und sagen, okay, es gibt verschiedene Anwendungsfälle, und einfach Szenarien aufmalen, also einfach wirklich Expertise zeigen, das hat man nicht nur einmal gemacht und man will damit jetzt ein Award gewinnen, böse gesagt, sondern nee, das ist was tief in der Agentur verankert ist, was ein Thema ist, mit dem man sich wirklich tagtäglich beschäftigt, woran viele Leute arbeiten, und einfach Expertise zeigen, und man sollte da natürlich was rausziehen, was man halt dann auch möglichst in die Tat umsetzen kann, logischerweise. Also die klassischen Content-Themen, wie du eben gesagt hast, soll irgendwo einen Mehrwert bieten und idealerweise ein paar relativ einfache Key-Takeaways am Ende mitgeben, aber halt auch nicht nur aus zwei Seiten bestehen. Also.
Das heißt, ihr habt dann irgendwann, sagen wir mal, das perfekte White Paper, und dann habt ihr gesagt, wie schaffen wir es, das jetzt sozusagen so herzustellen, dass möglichst viele potenzielle Leads das runterladen? Und darauf habt ihr dann wahrscheinlich entsprechende Kampagnen gesetzt und dann eben gesagt, beispielsweise auf LinkedIn, Interesse für die Themen, Verantwortung im IT-Bereich, dies, jenes. Und dann habt ihr die Kampagne verschickt, logischerweise wahrscheinlich mit Call to Action. Und dann gab es den Download und dann lass deine Daten hier, du bekommst das White Paper. Und wie seid ihr dann weiter vorgegangen? Ne? Weil das ist ja dann immer so dieses, genau, dann hängt der Spaß erst an. Also was kommt dann?
Ja, Marketing ist das eine. Und wie gesagt, ich war ja im Marketing und habe im gemeinschaftlichen Team gearbeitet. Und das Interessante an der Stelle war dann genau dieser Übergang. Das Gute war, dass wir im deutschen Setup da einfach sehr eng waren und keine Silos. So. Das kennt man ja bei den Kunden, im Marketing das und Sales sagt, aber wir wollen da so und so. Das war ein Team hier. Das war sehr, sehr schön. Aber genau da liegt der Knackpunkt. Und auch wenn ich hier so rumgucke, die ganzen Agenturen, die hier auch ihre Stände haben, die sammeln alle munter Leads ein. Was passiert denn mit denen dann dahinterher? Und wie werden die weiter bearbeitet? Wie werden die genurtured? Jetzt sagte ich eben schon, wir sind keine Produktverklopper, die dann einfach irgendwo, wie wir es alle kennen, dann Leuten 15 Mal eine LinkedIn-Nachricht schreiben. Wollen wir nochmal telefonieren? Wollen wir da?
Nein,
weil das passt ja nicht zu uns als Agenturen. Da sind wir ja anders gepolt. Wir wollen ja Lösungen bieten und nicht Produkte verkloppen. Aber ein bisschen was kann man sich davon, finde ich, dann doch abgucken. Also zum einen eine gewisse Persistenz, die auf einer charmanten Weise das schafft, einfach die Diskussion dann fortzuführen oder anzuknüpfen. Und das Ziel ist für uns in der Regel ja nicht, dass wir dann direkt einen Auftrag kriegen, ja, und jetzt implementiert mir mal die neue große Plattform, sondern es ist auch am Ende eine Art von Awareness im Relevant Set, im Mindset zu bleiben, wenn dann das Problem auftritt, dass man dann sich an uns erinnert und sagt, ah ja, genau, da habe ich doch mal das White Paper gelesen, da habe ich doch mal den Case gesehen. Aber der Sales-Aspekt, alles, was dann nach dem Marketing kommt, wenn der Lead mal da ist, ist eigentlich nur da, um weiter in der Sichtbarkeit zu bleiben. Und
aber ja. Das heißt so, White Paper X zum Thema A haben wir verschickt. Wir wissen also oder wir ahnen, die Person interessiert sich für Thema A. Und dann gibt es irgendwann nochmal sozusagen einen kleinen Antipper mit News, mit einer neuen Erkenntnis, mit einer Studie, mit einer Umfrage und so weiter. Das heißt, man bleibt zunächst mit dem Thema oder bietet vielleicht ein Thema, was naheliegend ist, als Folgethema an.
Genau, also zum einen das und zum anderen, und das ist so ein bisschen, wo man, glaube ich, unterscheiden muss, ist, macht man das als Unternehmen oder gibt es dann Personen, die das tun? Ne? Ist man dann einfach als Lead irgendwo im System und kriegt dann einfach ein Newsletter? Und das sieht man ja auch auf LinkedIn, organische Posts von Unternehmen. Klar, das ist jetzt die Natur der Entwicklung dieser Plattform. Irgendwann wollen sie sich monetarisieren. Das heißt, dein organischer Reach geht runter und du musst Kampagnen fahren, so als Unternehmen. Aber das haben ja auch alle auf LinkedIn jetzt erkannt. Man muss das ja auch mit den persönlichen Profilen machen. Und diesen Übersprung zu schaffen, da gibt es natürlich auch entsprechende Tools, wo man dann sagen kann, okay, man kann das verknüpfen aus dem Sales-Aspekt heraus. Der einzelnen Profile, LinkedIn Sales Navigator, ganz banales Beispiel, nicht ganz günstig, aber hat natürlich an vielen Stellen Optionen, die man im normalen LinkedIn Premium nicht hat. Und wir reden jetzt viel über LinkedIn, aber es ist natürlich im B2B gerade, B2B Sales, einer der wichtigsten Kanäle, losgelöst von Events.
Mhm. Aber führt das dann nicht dazu, dass ich diese schrecklichen Nachrichten kriege, die ich nicht haben will?
Das ist genau der Knackpunkt, wo man sich dann unterscheiden muss, wo man das nicht genau so macht, sondern halt eher mehrwerthaltig das macht. Und das ist, glaube ich, genau diese Balance zu finden. sage ich ja auch nicht, dass ich jetzt irgendwie die Weisheit mit Löffeln gefressen habe. Das ist, glaube ich, genau der Punkt. Die Balance zu finden, wie viel kann man da tatsächlich auch ein bisschen automatisieren, wie viel kann man da seine Reach vergrößern, ohne dass es awkward wird. Das ist genau diese, da arbeite ich selbst immer noch dran. Und man muss da einfach auch nach wie vor ganz viel ausprobieren, was funktioniert. Man kann nicht alle Menschen so weit screenen, stalken, wie auch immer, um dann die hyperpersonalisierte Nachricht zu schicken. Aber so genau da die Grenze zu finden von, da kriege ich eine gewisse Masse erreicht an Menschen und sie ist trotzdem noch persönlich genug, als dass es nicht zu salesy ist, wie die ganzen anderen, die man so kriegt mit, ich habe dir jetzt vor 3 Tagen geschrieben, sag mir doch bitte nochmal.
Ja, ja, absolut.
Und das ist einfach eine ganz normale E-Mail-Kette, die da ja stattfindet und die vollautomatisiert in der Regel ist. Da gibt es ein paar ganz gute, also die meisten sind einfach, wie du gesagt hast, schlimm. Und das halt kreativ für sich zu nutzen und nicht genau auf diesen Bandwagon aufzuspringen, das ist die
Ja, stimmt.
Kunst.
Okay, habt ihr als weiteres Feld auch das Thema Events gehabt bei Waldtec? Also lag das auch im Marketing? Ist das relevant, gerade jetzt mit Blick auf Eigenmarketing von Agenturen? Was kann man vielleicht daraus lernen?
Ja, auf jeden Fall. Also sowohl in so Kontexten wie hier, aber auch in Eigenformaten. Und man muss es sich am Ende ja, ich halte nicht so viel von Customer Journeys in dem Kontext, sondern eher, man muss einfach verschiedene Kontaktpunkte anbieten und eine Customer Journey in unserem Kontext verläuft nicht. Ich gehe auf die D-Mexco und dann sehe ich irgendwo, genau, das ist ja komplett random, sage ich jetzt mal. Man kann es nicht predicten, sage ich mal. Man muss nur die Möglichkeiten schaffen, der Kontaktpunkte sozusagen. Und Eigen-Events ist auf jeden Fall ein großes Thema, weil es dann natürlich Möglichkeiten gibt von einer, weiß ich wie viel, 30.000, 40.000 Messe, wo viel drumherum ist. Und selbst wenn man sich mal in ein ruhiges Eckchen verzieht, ist es was anderes, als wenn man dann in einem kleineren, engeren Kontext stattfindet und immer wieder halt nicht salesy ist. Das ist, glaube ich, so das Unterscheidungsmerkmal von Agenturen zu den Software-Playern, die dann doch gerne sehr salesy sind mit, wir kaufen halt Produkte und das ist auch völlig in Ordnung, dass das so ist. Die Agenturen sind ja da nach wie vor für Lösungen und da halt diese mehrwerthaltige Kommunikation anzubieten und zu sagen, wenn man ein Event macht, ist man eher Moderator, Host, Pulsgeber und idealerweise holt man Bestandskunden zusammen mit potenziellen Neukunden und lässt die miteinander reden und ihre Probleme mal sich gegenseitig in einem Safe Space zum Beispiel geben. Hat hervorragend funktioniert, gibt hervorragende Insights, die man ja selbst auch wiederum mitnehmen kann. Also es ist ein, selbst wenn da dann kein Instant Geschäft bei rauskommt, kleines erstes Projekt, sondern man einfach nur ein bisschen zugehört hat und gelernt hat, was treibt ihr denn wirklich um, ist schon sehr interessant gewesen immer. Und ich glaube, da gibt es genau diese gesamte Bandbreite von Events über wirklich im sehr digitalen, sehr Einzelnachrichten, da so einen eigenen Way of Working zu finden, der einfach auch zu der eigenen Marke passt, zu der eigenen, auch zur eigenen Persönlichkeit logischerweise. Wir arbeiten alle mit Marken und wissen, wie wichtig das ist, eine Marke zu haben und die ja auch entsprechend zu kommunizieren und im Tone of Voice der Marke das zu machen. Und je individueller das wird, umso wichtiger ist es, darauf zu achten, dass das trotzdem eingehalten wird, glaube ich, weil damit hat man dann die Möglichkeit, trotzdem die Authentizität irgendwie mitzugeben und das nicht als Massen-Send-out wahrgenommen zu werden.
Ja, das ist, glaube ich, auch ein ganz, ganz wichtiges Vehikel, wie du es eben schon gesagt hast. Ja. Sag mal, jetzt komme ich doch zu dem Versprechen, was ich am Anfang so geteasert habe, dem kleinen Blick in Richtung AI, was das letztlich auch für deinen Job, das Aufgabenfeld und so weiter bedeutet. Du hast jetzt vorhin auch richtigerweise gesagt, wir haben ja kein Produkt anzubieten, anders als Tech-Unternehmen, sondern wir haben eine Dienstleistung. Und jetzt ist es ja schon so, dass Gen AI uns dazu bringt, in die Lage versetzt, dass wir vielleicht doch stärker in kreativen Produktangeboten denken. Also es geht ja nicht nur um die Frage, wie machen wir die Kampagnen schneller, wie automatisieren wir Assets, wie kriegen wir vielleicht noch verrücktere Visuals hin und so weiter, sondern auch die Frage, wie können Tech und ein kreatives Verständnis, eine großartige strategische Kompetenz so zusammengehen, dass am Ende Produkte rauskommen, die einen tatsächlichen Mehrwert schaffen, nicht nur für den Kunden, sondern auch für die KundInnen unseres Kunden. Haben wir da dann vielleicht doch im Sinne des Growths eine große Chance, Produktifizierung, vielleicht am Ende auch Skalierung? Merkst du das schon?
In Teilen, würde ich sagen. Ich bin schon der Meinung, dass in den meisten Aspekten eine, ich nenne es jetzt mal, wahre Produktisierung schwierig ist, weil man sich damit einfach auf ein Spielfeld begibt, was man als Agentur in der Regel selten in der Konkurrenz zu den anderen, die entweder mit Venture Capital unterwegs sind, also aus einer Agentur etwas rauszugründen, was wiederum Venture-gebackt ist oder ähnliches, Haken dran, aber wirklich im Agenturbetrieb ein Produkt zu entwickeln, was wirklich als Produkt funktioniert, als digitales Produkt, sage ich jetzt mal, ohne an eine Serviceleistung gekoppelt zu sein, an eine Dienstleistung nach wie vor, halte ich für schwierig. Ich meine, du saßt eben mit Burkhard zusammen. Das ist ein schönes Beispiel, weil es ja eine Kombination ist. Es ist ja kein reines Self-Service-Produkt, sondern es ist eng an die Expertise, an die Heritage der Marke gekoppelt. Haken dran, so, ne? Aber reine Produktisierung, es gibt dann so andere Aspekte, die...
Das wäre auch so schade, ne? Irgendwie würde da ja alles das, wofür wir leidenschaftlich sind, flöten gehen. Ja,
dann müssen wir trotzdem diese E-Mail-Ketten schicken. Also das macht ja auch keinen Spaß. Ja, aber was ich auch gesehen habe, was auch in die Richtung geht, eher aus der Tech, aus dem Tech-Umfeld kommt, ist Produkte auf Produkten aufbauen. Dass man durchaus auch in Teilen, das ist dann so ein bisschen ähnlich wie gerade mit Burkhard geschildert. Diese ganzen Tech-Plattformen haben ja auch Schnittstellen und haben noch eigene Marketplaces mittlerweile. Heißt dann nicht mehr Plugins mittlerweile, sondern heißt es schön buzzwordy Accelerators, wo man dann halt bestimmte Komponenten, eigenentwickelte Komponenten aus der Agentur heraus in deren Marktplätze mit geben kann und damit natürlich auch so einen kleinen Wettbewerbsvorteil hat, weil man dann natürlich da auf die eigentliche technische Lösung des Partners noch was draufsetzt. Und das ist eigentlich ganz schön zu sehen, weil Core-Technologieprodukte, wie gesagt, gerade aus dem eher Kommunikationsagenturfeld sehe ich nicht. Tech-Agenturen, selbst bei Tech-Agenturen sehe ich es nicht in dem Maße als möglich. Es sei denn, du hast eine gewisse Skalierung, du heißt Accenture, du heißt WPP vielleicht auch, gibt es ja auch WPP Open. Weiß nicht, ob Stefan dazu vorhin auch schon was erzählt
hat. Ja, doch, hat er ein bisschen erzählt. Ja.
Also deswegen mag ich das gar nicht weiter ausführen, aber da sind natürlich so Aspekte dabei, die in so eine Richtung gehen. Aber so Kerntechnologien, gerade im Bereich AI, wenn es darum geht, eigene Large Language Models zu entwickeln, also wirklich eigen zu entwickeln, nicht irgendwelche zu nehmen, Open Source, die man dann trainiert, sondern wirklich eigenes zu entwickeln, dafür ist man nicht aufgestellt. Dafür muss man nicht, also sonst würde man mit OpenAI konkurrieren oder mit Meta, das macht keinen Sinn.
Naja, und es hat ja auch den großen Vorteil, dass du dich an keine Technologie binden musst, ja, ne? Sondern dass du, und ich finde, das ist auch eine ganz wichtige Offenheit und Neutralität, die wir Agenturen uns da auch, wie soll ich sagen, erhalten sollten. Dass wir eben nicht was verkaufen müssen, was immer diese Richtung hat, sondern damit ja letztlich auch nicht in das millionenschwere Invest gehen müssen für einzelne Sachen, sondern uns die Fähigkeit erhalten müssen, über Neugierde, über eine gewisse Agilität und Geschwindigkeit uns einfach auf Dinge draufzusetzen und die technologischen Möglichkeiten mit der Kreativkompetenz auch zu kombinieren.
Ja, und wir wissen alle, wie sich in den letzten Jahren auch das Toolset verändert hat, gerade im Digitalen, von man baut Visual Designs vor 10, 15 Jahren in Photoshop, dann kam Sketch, dann kam Figma. Also auch die Tools, in denen man selbst arbeitet, die natürlich sehr eng mittlerweile auch mit den Kundensystemen verschmelzen in vielen Stellen. Also gerade bei Adobe sieht man es ja sehr stark. Dann gibt es eine Experience Cloud und man ist in der Creative Suite und idealerweise, also der Kollege, der vorhin auch mit uns auf dem Panel saß, mit der Content Supply Chain, das ist natürlich total interessant für gewisse Größenordnungen von Kunden und Kundinnen. Aber wie du gerade gesagt hast, das passt ja nicht für jeden. Und so die Möglichkeit, wirklich unsere Kunden und Kundinnen zu beraten, zu sagen, was macht denn für euch Sinn? Und da nicht in so einem Lock-in-Effekt selbst zu sein, ist total wichtig, weil sonst ist man ja auch nicht mehr glaubwürdig als eigentlich neutraler Berater. Natürlich kann man, je technologischer man ist, nicht immer alles abbilden, weil man natürlich aus auch einer gewissen Größe nur sich in bestimmten Bereichen bewegt. Das ist, glaube ich, so ein Punkt, da muss man dann aufpassen, dass man dann nicht einfach nur zum Reseller von einer gewissen Lösung wird, sozusagen. Aber an sich sollte man da schon einfach als Berater und neutrale Instanz dabei sein können oder halt dann einfach auch die Karten offen auf den Tisch legen. An der Stelle können wir euch neutral beraten, an der Stelle sind wir
raus.
Verfangen, sage ich jetzt mal. Und entweder und dann macht da aber eine Auswahl nochmal draus und sagt, entscheidet euch für Lösung A, dann sind wir gerne dabei. Wenn ihr aber euch für Lösung B entscheidet, dann können wir vielleicht einen gewissen Teil mit abbilden, aber dann können wir es nicht mit euch umsetzen. Dann haben wir vielleicht einen Freunde, Partner, was auch immer, oder man partnert dann mit irgendjemand anders zusammen. Ich meine, das ist ja sowieso in den skalierten Tech-Ökosystemen der KundInnen in der Regel so. Also wenn ich jetzt so mal in die großen Automotors gucke, da hüpft ja alles rum, was nicht bei drei auf dem Baum ist. Gerade die großen Beratungen, sei es Accenture, Deloitte, Capgemini, die sind da ja alle irgendwo gleichzeitig mit drin in so vielen unterschiedlichen Feldern. Also man kommt da gar nicht umhin, gemeinsam auch in so einer Frenemy-Konstellation unterwegs zu sein.
Frenemy ist eine schöne Formulierung. Kai, bevor wir nicht nur den Podcast, sondern auch die Demexco-Serie sozusagen beenden, was krass ist, ich kann es doch gar nicht glauben, vielleicht nochmal so die Frage, wenn du jetzt so zurückblickst auf die letzten Jahre Erfahrung rund um Business Development, Eigenvermarktung und Co. Hast du noch irgendein Hack, weil unsere Folge heißt ja Growth Tactics, wo du sagst, ja, sollten wir nicht außer Acht lassen?
Den einzigen Growth Hack, den ich in der Kürze jetzt noch mitgeben wollen würde, ist, den ich vor 2 Jahren auch selbst gelernt habe, ist, während man pitcht für einen Kunden, einfach mal parallel in der Kampagne an den Kunden getargetet schieben. Also wirklich ein Thema, also idealerweise ein Case, den man hat, der passt für den Kunden. Einfach mal eine kleine LinkedIn-Kampagne, 300 € im Jahr reinpacken und auf diesen Kunden getargetet bei LinkedIn mal laufen lassen. Auf den entsprechenden Zielgruppen, vielleicht noch ein paar Lookalike-Kunden mit rein, weil die Zielgruppe meistens nicht so groß ist, dass man nur diesen einen Kunden targeten kann in den relevanten Levels. Also da muss man, keine Ahnung, Automotive, sind mal noch 3 andere Automotives mit rein. Einfach um den Pitch auch medialseitig so ein bisschen zu unterstützen. Das kostet nicht viel im Vergleich zu wie viel zeitlichen Invest steckt man gerne mal in größere Pitches. Das fand ich ganz interessant. Bestenfalls hat man tatsächlich irgendeine Art von White Paper, die man dann noch mitmachen kann, um auch ein Stück weit noch mehr zu tracken, wer hat sich denn tatsächlich auch runtergeladen, angeguckt oder ähnliches. Das finde ich total interessant. Das lässt sich relativ einfach mal ausprobieren und von dort aus mal gucken, was passiert. Aha,
super Tipp. Ich mag ja immer so super anfassbare Sachen und deswegen vielen lieben Dank.
Sehr gerne.
Nicht nur für den Tipp zum Schluss, sondern für die gemeinsame Folge und den Austausch. Das war super.
Vielen Dank für die Einladung.
Thank you.